Wir lesen heute im Korintherbrief weiter, und zwar Kapitel 9, die Verse 1 bis 18. Ich lese aus der Luther 84. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? Seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Bin ich für andere kein Apostel, so bin ich's doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr in dem Herrn. Denen, die mich verurteilen, antworte ich so: Haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben alleine ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Wer zieht denn in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Rede ich das nach menschlichem Gutdünken? Sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unseretwillen? Ja, um unseretwillen ist es geschrieben: Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir euch zu gut Geistliches sehen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Ich aber habe von alledem keinen Gebrauch gemacht. Ich schreibe euch auch nicht deshalb davon, damit es nun mit mir so gehalten werden solle. Lieber würde ich sterben. Nein, meinen Ruhm soll niemand zunichte machen. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, unser großer, allmächtiger Gott, wir danken dir, dass wir heute zusammenkommen dürfen als deine geliebten Kinder, als deine Gemeinde, als dein Leib. Wir danken dir dafür, dass wir jetzt dein Wort studieren dürfen, das du uns gegeben hast, das uns so köstlich und so wertvoll ist. Wir bitten dich, lieber Gott, mach uns still im Herzen, segne dein Wort an uns, in uns, lass es uns verstehen. Lass dein Wort uns verändern, schenke uns Erkenntnis durch dein Wort und lass uns bitte nach deinem Wort leben. Amen. Wir gehen kurz zurück ins letzte Kapitel, Kapitel 8. Da ging es ja darum, ob dem Christ erlaubt ist, Götzenopferfleisch zu essen. Und die Christen in der Gemeinde sagten damals, das ist doch überhaupt kein Problem. Wir sind ja frei, frei im Herrn. Wir können das alles essen, weil wir wissen ja, es gibt keinen Götzen, alle Götzen sind nur tote Hirngespinste. Wir können es essen, wir versündigen uns daran nicht. Ja, wir haben die Freiheit und wir wissen, es gibt nur einen Gott, nämlich den Gott des Schöpfers, des Himmels und der Erde, der seinen Sohn Jesus Christus als Herrn eingesetzt hat und als Retter der Gläubigen gesandt hat. Soweit so gut, für uns alle verständlich. Aber was macht Paulus? Er setzt dieser Freiheit einen Vers entgegen. Nämlich in Vers 9. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Also die Freiheit bleibt völlig unangefochten, aber sie wird plötzlich eingeschränkt auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich, dass wir mit unserem Handeln, mit unserem Tun, mit unserem Leben dem Schwachen, dem noch nicht so Gefestigten, keinen Anstoß bieten sollen, dass derjenige nicht in seinem Gewissen belastet wird, wenn er uns Dinge tun sieht, die für uns zwar ein Zeichen der Freiheit sind, für ihn aber Angst mit sich bringt, sich vielleicht doch zu versündigen. Darauf haben wir also zu achten, denn für den Schwachen ist doch unser Herr auch gestorben und durch unsere Handlungen kann dieser schwache Bruder oder diese schwache Schwester sogar verdorben werden, wie es in Vers 11 heißt. Und in Vers 13 ruft Paulus dann nochmal sinngemäß aus, lieber esse ich überhaupt kein Fleisch mehr in meinem ganzen Leben, damit ich ja keinen schwachen Bruder verführe. Wir fragen uns jetzt, warum das? Warum diese Einschränkung? Wie kommt er darauf? Und wie immer in so einem Falle, was machen wir? Wir blicken natürlich zum Meister selber, zu Jesus Christus. Denn was hat denn Jesus Christus gemacht? Hat er nicht die Höhen der Himmel verlassen und hat sich erniedrigt bis hin zu einem Menschenleben? Es steht in Philipper 2, Verse 6 bis 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Tiefer kann doch überhaupt gar kein Fall passieren. Jesus Christus, immer bei Gott, Miterschaffer des Himmels und der Erde, verlässt den Thron und kommt auf die Erde als Flüchtlingsbaby, ja, in armseligen Verhältnissen, wird verachtet, wird nicht erkannt, wird verworfen, gedemütigt, verlacht, gepeinigt, gequält und am Ende sogar schändlich getötet. Aber diese Erniedrigung war notwendig, weil nur durch diese Erniedrigung konnte er wirklich zum Erlöser, zum Retter der vielen werden. Und dieser Weg, den Jesus gegangen ist, ist auch Paulus ein Beispiel gewesen. Und letztendlich ist es auch ein Beispiel für uns als seine Jünger. Nämlich auch unser Weg ist nicht der Weg, wie du gerade gelesen hast, des Erhabenen, des Hohen. Auch unser Weg ist ein Weg der Erniedrigung und der Selbstverleugnung. In Matthäus 25, 40 sagt Jesus noch einmal, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also Jesus setzt sich hier tatsächlich mit den geringsten Brüdern gleich. Nicht mit denen, die oben stehen, ja, die herrschaftlichen, sondern mit den geringsten Brüdern setzt sich Jesus gleich. Und wir ahnen schon, uns wird es immer leichter fallen, warum hier so ein großer Wert auch, warum Paulus so einen großen Wert darauf legt, nicht den geringsten Bruder in seinem Gewissen zu belasten, durch unsere Handeln. Und das, was du auch gerade vorgelesen hast, nämlich Lukas 22, 26, der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste oder wie der Geringste und der Vornehmste wie ein Diener. Das Thema Freiheit in Christus wird uns im Korintherbrief eine ganze Weile beschäftigen, nämlich es ist eigentlich das zentrale Thema bis ins 11. Kapitel. In Kapitel 10, Vers 23 und 24 fasst Paulus noch einmal so zusammen. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Den Satz möchte ich nochmal straffen. Alles ist uns erlaubt, aber es diene dem Guten. Es baue auf und es helfe stets dem anderen. Das ist also unsere goldene Regel. Diene dem Guten, baue auf und hilf stets dem anderen. Martin Luther hat 1520 in seinem berühmten Traktat von der christlichen Freiheit das folgendermaßen beschrieben. Er hat geschrieben, der Christ ist völlig freier Herr über alles und niemandem untertan. Der Christ ist ein allen völlig dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Das gehört zusammen. Schauen wir wieder auf Jesus. Hat Jesus eigentlich jemals das Seine gesucht? Oder nicht stets das, was dem anderen dient, was dem Nächsten dient? Im heutigen Predigttext schildert uns Paulus, welche Rechte er eigentlich als Apostel hätte, wobei er gleich schon einmal auch, wie Jesus, seine Position erstmal beweisen muss. Denn sein Apostelamt wurde ja immer wieder bestritten, weil die Leute sagten, Apostel kann nur jemand sein, der mit Jesus war, der ihn gesehen hat, der ihn erlebt hat und der ihn berührt hat und alles. Und bei Paulus hat jeder gewusst, das trifft auf ihn nicht zu. Ja? Weil wir wissen, Paulus hat erst Jesus nach seiner Auferstehung, ist er ihm begegnet. Also muss er erst mal anfangen, überhaupt mal zu argumentieren, warum er ein Apostel ist. Also so klein muss auch er anfangen bei der Gemeinde in Korinth. Und er hat hier drei Beweise, nämlich zum einen mal, ja, er hat Jesus gesehen, er ist ihm begegnet, Punkt. Zweitens, ja, die Gemeinde an sich selbst muss doch erkennen, dass Paulus in der Vollmacht eines Apostels zu ihnen gekommen ist. Denn er hat ihnen das Evangelium gepredigt und dort hat doch tatsächlich Gottes Gnade Menschen zum Leben und zum Glauben erweckt. Und als dritten Punkt, die lebendige Gemeinde an sich ist doch schon der Siegel seines Aposteldienstes. Denn ohne dieser Bestätigung einer lebendigen Gemeinde gäbe es diese Gemeinde nicht. Als nächstes führt Paulus drei Rechte an, die er als Apostel hätte. Nämlich das Recht zu essen und zu trinken. Also von der Gemeinde mit allem Leiblichen versorgt zu werden. Das wäre sein Recht als Apostel. Das nächste Recht, was er eigentlich hätte, ist, er hat das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit sich zu führen. Jetzt wissen wir auch, dass die anderen Apostel nämlich Ehefrauen hatten. Die Brüder des Herrn selbst hatten Ehefrauen. Und auch Kephas, also Petrus, hatte eine Ehefrau. Sie hatten also das Recht, eine Schwester zu heiraten, also eine Gläubige, eine Christin, und mit ihr eine Familie zu gründen. Und sie hätten auch das Recht, natürlich komplett als Familie von der Gemeinde versorgt zu werden. Also auch die Ehefrau und die Kinder. Das wäre das Recht. Und das dritte Recht, was er anführt, ist das, er hätte das Recht, nicht anderweitig arbeiten zu müssen, seinen Lebensunterhalt nicht mit anderen Tätigkeiten zu verdienen, sondern sich ausschließlich um die geistige Gesundheit der Gemeinde kümmern zu brauchen und das Evangelium weiterzugeben. Diese Rechte führt er also jetzt vor der Gemeinde in Korinth an. Er weiß wohl, dass das in der Gemeinde unglaublich schlecht aufstößt. Auf einmal dieser Apostel, von dem man nicht mal so genau weiß, ob es überhaupt ein Apostel ist, kommt auch noch mit Rechten daher. Ja? Er weiß auch genau, dass jetzt dieses Argument kommt. Was will er denn jetzt? Also geht Paulus zurück und gibt drei Gründe an, die diese Rechte bestätigen. Nämlich zum einen mal die Vernunft an sich, zum zweiten das Gesetz Mose und zum dritten das Gebot des Herrn selbst. Zur Vernunft, sagt er, gebietet es nicht die Vernunft, dass ein Soldat, wenn er im Dienste steht, einen Sold zu bekommen hat? Er zieht doch nicht auf eigene Kosten in den Krieg. Ist ja wirklich völlig sinnlos. Das Zweite ist, wer einen Weinberg pflanzt und pflegt, ja, wird er denn nur arbeiten? Wird er denn nicht auch beginnen, von diesen Früchten selbst zu ernten? Wird er sich nicht selbst auch einen Wein machen, was zurückbehalten? Also ist auch ganz völlig vernünftig. Und das Dritte ist, wer Kühe im Stall hat, Ziegen oder Schafe oder Hühner, wird dann nicht von der Milch oder von den Eiern oder von dem, was da ist, etwas für sich selbst behalten, was zurückbehalten? Also schon aus der Vernunft heraus muss doch klar sein, dass man ein Anrecht hat, an dem, was man leistet, zu bekommen. Gut, wir wissen, die Vernunft oftmals wird ausgetrickst. Gut, Vernunft ist das eine, aber was sagt denn Gott? Deswegen geht gleich Paulus weiter. Er führt das Gesetz des Mose an, nämlich ein sehr eigenartiger Spruch, nämlich aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 25, Vers 4. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Wenn man das mal insgesamt liest, dann merkt man, dieser Satz steht da wirklich eigenartig isoliert drin. Ja, und Paulus sagt gleich, ja, ist denn das wegen dem Ochsen geschrieben worden? Nein, es ist ein Bildnis natürlich für uns, weil ein Ochse, wenn der drischt, dann geht er mit einem Dreschflegel oder mit seinen Hufen, geht er durch das Getreide und trennt das Korn vom Stroh. Ja, selbstverständlich, wenn der Ochse diese Arbeit macht, ja, wird er dann nicht von dem Stroh zu fressen kriegen? Also auch da sagt im Alten schon im Gesetz des Mose, dass man einem Mensch, der arbeitet, nicht seinen Lohn vorenthalten darf. Und natürlich ist es so, wenn er und Barnabas und Korinth zwar geistliche Güter gesät haben, die ja das Höchste ist, was man überhaupt sehen kann, die höchste Arbeit, die man machen kann, ist ja einen Menschen zu Gott, zu Jesus zu führen. Also eine geistliche Arbeit. Ja, ist es dann nicht wenigstens möglich und rechtens von der Gemeinde für das Leibliche versorgt zu werden, Auskommen zu haben? Das ist nicht das Mindeste. Und er sagt dann noch, dass diejenigen Juden, die die heiligen Dienste taten, auch vom Heiligtum aßen, welche am Altar waren, und erhielten noch dort ihren Anteil. Und der Herr ordnete selbst an, dass welche das Evangelium verkündigen, sollen auch vom Evangelium leben. In Lukas 10, 7 sagt Jesus noch einmal, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Jetzt hat also Paulus all seine Rechte dargelegt, die er hätte. Und nun kommt aber das Besondere. So wie wir auch das Recht haben, Götzenopferfleisch zu essen, weil wir ja frei sind, kommt die Einschränkung. Nämlich, er verzichtet auf all diese Rechte. In Vers 12b sagt Gott durch Paulus: Aber wir haben uns dieses Rechts nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Der Grund ist also, alles zu ertragen, sie auch Rechte nicht zu bedienen, um dem Evangelium von Jesus Christus kein Hindernis zu bereiten. Schauen wir wieder auf Jesus. Was wäre wohl passiert, wenn Jesus Christus eines auch nur seiner göttlichen Rechte, die er hätte, auf dieser Welt für sich in Anspruch genommen hätte? Wäre es denn überhaupt dann möglich gewesen, dass es jemals zum Evangelium gekommen wäre, zu dieser Rettungstat am Kreuz, wenn Jesus jederzeit seine Macht ausgelebt hätte, in Anspruch genommen hätte? wahrscheinlich nicht immer da, ja, also schon von Anfang an. Und als Beweis möchte ich anbringen, nämlich wie reagierte denn Jesus auf Pontius Pilatus, als dieser ihm das Todesurteil androhte? Wir können es nachlesen in Johannes 19,10. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und Jesus steht vor ihm und antwortet: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, der mich überantwortet hat, größere Sünde. Also auch da noch einmal, Jesus hat sich völlig untergeordnet. Er hat sich erniedrigt, er hat nichts in Anspruch genommen von seiner Macht, von seinem Recht, das er als Gott hätte, ja, sondern hat sich bis ans Kreuz führen lassen und dort kreuzigen lassen. Und alles das, damit das Evangelium nicht behindert wird, das müssen wir verstehen. Ja. Nur dadurch, dass Jesus so gehandelt hat, konnte das Evangelium, konnte die gute Botschaft, konnte die Rettungstat überhaupt passieren. Und das haben wir vor Augen, wenn wir unser Leben betrachten. Auch wir müssen alles verhindern, alles tun, dass ja nicht das Evangelium von Jesus Christus schwach wird, behindert wird. Paulus sagt jetzt gleich noch, ja, in Vers 15, dass er das in Korinther nicht deswegen schreibt, um nun doch noch eine Unterstützung zu halten. Ja? Und ich schreibe das jetzt mal, damit die von sich aus sagen, okay, na gut, geben wir ihm was. Ja? Sondern er liefert eine Erklärung ab, die nicht wirklich leicht zu verstehen ist. Nämlich, er beschreibt, was sein eigentlicher Lohn ist, was sein wirklicher Lohn ist. Nämlich, dass er das Evangelium, also die frohe Botschaft von Jesus Christus, kostenfrei anbietet und auf alle Ansprüche verzichtet. Also er gibt es faktisch gratis weiter und verzichtet auf jegliche Rechte und Ansprüche. Paulus nennt sich von Gott mit einem Haushalterdienst vertraut, zu dem Gott ihn erwählt hat, berufen, verpflichtet, abgesondert, also geheiligt hat. Und dieser Dienst ist so gewaltig, weil er von Gott selbst auskommt, ist so gewaltig, dass der Ruhm, die Freude, der Dank, der Preis ein unglaublicher Ruhm ist. Er lebt in einer solchen Freude des Dienstes an Gott und an der Gemeinde, dass er sagt, wie kann man denn diesen Lohn noch irgendwie toppen? Ja? Paulus sagt, geht sogar noch weiter, er sagt, er möchte sogar lieber sterben, er ist bereit, umzufallen, tot umzufallen, als irgendetwas zu tun, das diesen Dienst, seinen Dienst als Apostel, als Missionar, als Gemeindegründer gefährdet. Er sagt, dass die Freude und ein Rühmen Gottes der ständige Lohn sind, der daraus fließt, auch wenn er körperlich darben muss und Mangel leidet. Auch hier können wir wieder sehen, wie ähnlich Paulus Jesus ist. Denn als ihn seine Jünger nach dem fragen, was Jesus ist, was eigentlich seine Speise ist, antwortet Jesus in Johannes 4,34. Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Also Jesus nährt sich förmlich davon, dass er den Willen seines Vaters tut und sein Werk vollendet. Und so nährt sich auch Paulus davon, dass er den Willen seines Herrn Jesus tut und auch sein Werk fortführt. Und wenn wir uns jetzt fragen, jeder Jünger Christi, alle Brüder und Schwestern im Herrn können sich auch fragen, rühme ich mich des Herrn, weil ich in irgendeiner Art und Weise ein Amt übertragen bekommen habe? Darf ich irgendwo dienen und schätze diesen Dienst so hoch, dass ich nur Gott dafür preisen möchte? und gerne auf Rechte verzichte? Können wir auch sagen, ich möchte alles vermeiden, alles verhindern, dass ich irgendetwas tue, dass mir Gott die Gnade eines Dienstes verwehrt? Ringe ich nicht auch darum, ein Leben zu leben, dass Gott mich für würdig erachtet, ihm zu dienen auf Erden? Die Frage ist also immer noch die, oder bleibt immer die, was wir uns zuerst stellen können. Das, was ich tue, dient es der Verkündigung des Evangeliums? Ist es eine Hilfe oder schadet es? Das ist immer die allererste Frage. Lieber auf Rechte verzichten, wenn es dem Evangelium nutzt, aber auch Rechte einfordern, wenn es dem Evangelium nutzt. Das möchte ich ja noch erwähnen. Denn wir wissen, dass Paulus nicht überall in jeder Gemeinde und auch, dass die anderen Apostel nicht in jeder Gemeinde auf ihren Lohn verzichtet haben, sondern es war durchaus üblich. Wir können auch an mehreren Stellen lesen, dass auch gesammelt worden ist für Gemeinden. Ja. Wir haben es selbst hier vorne im Bibeltext heute stehen, dass auch die anderen eben ihren Lohn bekommen haben. Aber dass Paulus sich in Korinth, in dieser Gemeinde, dafür entschieden hat, das nicht zu tun. Warum? Weil er gewusst hat, in dieser Gemeinde gibt es folgende Tradition. Nämlich dort gibt es so Wanderphilosophen und Gaukler und Leute, die das Volk unterhalten, auch mit klugen Sprüchen, mit Philosophien. Die wurden dafür bezahlt. Ja? Würde er mit dem Evangelium genauso daherkommen, auf dem Marktplatz stehen und den Hut herumgehen lassen, ja, dann wäre er sozusagen mit denen gleichgesetzt. Und deswegen hat er entschieden, auf keinen Fall es so machen, das Evangelium muss schon in der Art und Weise, wie es gebracht wird, sich unterscheiden von den allgemeinen Verkündigungen der weltlichen Philosophien. Also auf ein Recht zu verzichten, ist keine Pflicht. Es ist eine Möglichkeit, wenn man damit dem Evangelium dienen kann. Ein anderes sehr aktuelles Beispiel möchte ich auch noch bringen. Einige haben das vielleicht schon mitbekommen, und zwar, es gab jetzt in der Corona-Zeit einen Rechtsstreit zwischen der Grace Community Church, wo der Pastor John MacArthur ist, und dem Los Angeles County. Und es war so, dass dort die Versammlungen auch stark eingeschränkt waren. Und zwar durch verfassungswidrige Gesundheitsvorschriften. Und dadurch wurden religiöse Freiheiten massiv angegriffen. Und dagegen hat sich die Grace Community Church widersetzt. Und sie bezog sich auf die Verfassung des Staates als oberste Regierungsinstanz des Landes. Und sie sagten, nein, wir natürlich achten wir Römer 13, der Obrigkeit gehorsam sein, aber auch Politiker müssen sich dem Grundgesetz unterordnen. Also ist dann tatsächlich die Grace Community Church eben vor Gericht gegangen und haben das ausfechten wollen. Dieser Fall wurde auch in christlichen Kreisen, auch bei uns, immer wieder heftig diskutiert. Es sind Rundbriefe herumgegeben worden, auch auf Reaktionen von Gemeinden eben in Österreich und Deutschland. Und wie ist das Ganze ausgegangen? Das interessiert uns jetzt. Es ist wirklich so gewesen, dass die Grace Community Church gewonnen hat. Und es war so, dass die Kalifornien hat zum einen 400.000 Euro Entschädigung zahlen müssen, nämlich an Verfahrenskosten an die Grace Community Church, nochmal 400.000 für Anwaltskosten, die sie auch tragen musste für die Church, und haben ihre 1 Million Dollar, die sie selbst bitte in Rechtsanwälte und so weiter eingesetzt haben, auch noch zahlen müssen. Also noch einmal, LA County hat 1,8 Millionen Dollar zahlen müssen, weil die Grace Community Church gesagt hat, so, das ist ein Recht, was wir ausfechten müssen, Denn dem Evangelium ist nicht geholfen, wenn die Gemeinde sich nicht mehr versammeln darf, wenn die Gemeinde keine Lieder mehr singen darf, wenn die Menschen sich nicht mehr rauswagen dürfen und Menschen besuchen, das Evangelium weiterzugeben. Damit ist das Evangelium sogar beschnitten, massiv beschnitten, beeinträchtigt. Deswegen mussten wir das ausfechten und auskämpfen. Also auch hier sehen wir wieder mal, man kann nicht verallgemeinern und kann nicht sagen, ja, auf Rechte verzichten ist unser Weg als Christ. Sondern die Frage ist immer, dient es dem Evangelium? Dient es der Gemeinde? Dient es Gott? Und daran hin müssen wir entscheiden, auf was verzichten wir und was kämpfen wir durch. So, zum Abschluss der Predigt habe ich euch noch ein kleines Bild gezeichnet. Marco, bitte. Ja, danke. Ich stelle es ein bisschen. Ja, danke. Passt schon, passt schon. Wir sehen darauf der Christ auf seinem Weg durch die Welt, auf seinem Weg zum Ziel. Das Ziel ist Gott. Das ist unser Ziel. Wir sind auf Erden Pilger. Pilger nähern sich zum heiligen Ziel hin. Wir sind Pilger, wir sind Wanderer, wir sind Gäste auf Erden, verhalten uns auch als Gäste auf Erden und gehen also unseren Weg. Während wir unseren Weg gehen, sehen wir immer den Abgrund. Wir sehen das, was Menschen passiert, die diesen Weg nicht gehen. Wir sehen, wo sie hinabstürzen können. Wir gehen auf diesem Weg der Freiheit, die uns Jesus erkämpft hat am Kreuz, auf Gott zu. Wenn wir uns anschauen, wie gehen wir? Wir empfangen alles, was von Gott kommt, und wir geben es weiter, alles, was von Gott kommt. Die Liebe, die wir empfangen, geben wir als Liebe weiter. Und da, wo unsere Liebe hinfällt, da fängt es an zu blühen. Unsere Arme werden nicht schwach, sie sinken nicht nach unten, sie bleiben oben. Warum? Weil wir sowas wie Gasluftballons dran haben, ja, die Arme leicht machen. Und was steht da drauf? Du. Indem wir den Blick für uns wegwenden auf unser Gegenüber, fällt es uns leicht zu nehmen und zu geben, weil nicht wir sind wichtig, sondern der Nächste. Mein Bruder, meine Schwester und auch unsere Mitmenschen. Die sind uns wichtig und deswegen, weil wir auf die schauen und nicht auf uns, fällt es uns leicht. Und die Frage ist dann das Nächste, was uns auch leicht ist, wenn wir nicht anfangen zu kleckern, sondern zu klotzen. Alles, nichts Geringeres als alles ist zu geben. In Lukas 17 steht, sagt Jesus zu seinen Jüngern, so auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Es gibt also kein Überhandeln. Es gibt kein zu viel des Guten. Es gibt keins. Ja? Sondern alles Gute, was wir machen können, sei uns geboten. Und wir gehen also auf unser Ziel zu und während wir gehen, jubeln, singen, beten, predigen, wie in allem, was wir sind, das Evangelium der Liebe in diese Welt hinein. Und wir begegnen hier drei Leuten, ja, die stehen für alle Menschen. Ja. Da ist der Zweifelnde. Da ist der, über den wir uns besonders freuen, der aufs Evangelium zuläuft. Juhu, endlich! Und genauso auch den Ablehnenden, der hier schon Richtung Abgrund steht. Ja, das ist unser Weg. Wir sehen übrigens hier das Siegel des Heiligen Geistes auf unserem Herzen, das Siegel Christi, der Mensch, der von Jesus errettet wurde. Und da hinten drauf, wen haben wir hinten drauf? Der schwache Bruder, die schwache Schwester, auch errettet, die tragen wir mit. Die tragen wir einfach mit und tragen sie auf diesem Weg weiter. Und deswegen wollen wir nicht dafür sorgen, wir schütteln die nicht von uns ab, ja? Wir wetzen uns nicht daran, ja, sondern wir helfen diesem schwachen Bruder, dieser schwachen Schwester in allem, was wir sind und was wir können. Das ist, ach ja, da oben, das habe ich vergessen. Natürlich, unser Denken, ja, ist nicht beherrscht vom Herrschen, sondern ist beherrscht vom Dienen. Ja. Voller Liebe und Freude, deswegen das lachende Gesicht hier, ja, das Dienen dürfen, ist unser Lohn. Jeder, der einen Dienst hat, freue sich darüber, ehre diesen Dienst, ehre Gott, danke Gott für diesen Dienst, den er uns gegeben hat. Er ist nicht selbst ausgesucht. Jetzt haben wir hier natürlich, wie so oft, auch einen Gegenpart. Ja? Gleich vorweg, dieser Mensch ist auch ein Christ. Weil das sieht man wieder an dem Herz, ja? An dem Siegel Christi drauf. Nur geht der diesen Weg eines entweder jungen oder eines fleischlichen Christen, eines, der noch nicht wirklich durchdrungen ist zum Kern der Wahrheit, denn bei ihm dreht sich's noch um. Er steht auf einer Platte, ja, mit der er festgekettet ist. Da ist eine Art Zielscheibe drauf, in dessen Zentrum er selbst steht. Das Ego ist das, was ihn schon mal festhält. Seine ganzen Gedanken gehen um, welche Rechte habe ich eigentlich als Christ? Was steht mir eigentlich zu? Was steht mir auch von Gott zu? Ja? Meine Freiheit, die trägt er auch wie einen schweren Rucksack mit sich, weil er dauernd suchen muss, wo ist eigentlich meine Freiheit? Was darf ich eigentlich? Ja? Und das Ganze, wie man hier sieht, fängt an, auch Schmutz abzusondern. Es beschmutzt ihn, es macht ihn dunkel, es macht ihn schwer. Ja? Und die Hand eigentlich, die nehmen oder die geben sollte, während hier ein Gasluftballon dranhängt und die Hand nach oben hebt, hängt hier ein schweres Gewicht dran, wo das Ich draufsteht. So ein Mensch, so ein Christ, so ein Bruder, so eine Schwester kann auch wieder jemand sein, der da hinten auf dem Rücken drauf sitzt, den wir mittragen und ihm helfen, seine Fesseln loszuwerden. Denn das ist unsere Freiheit als Christ. Dieser wunderbare Weg, ja, das ist unsere Freiheit, die wir haben. Ich möchte noch mit einem Bibelvers abschließen. Nämlich Matthäus Kapitel 22, die Verse 37 bis 40. Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Amen.